ARD Sounds.
Es gibt einen Hafen in Belgien, da liegt immer wieder ein Schiff an. Und dieses Schiff, das hat eine Menge mit unserem Geld und dem Krieg in der Ukraine zu tun. Denn das Schiff hat Flüssiggas aus Russland an Bord, das von einer deutschen Firma gekauft wird. Und die Firma, die dieses Gas kauft, gehört dem deutschen Staat. Was ist da los? Genau das haben Reporter vom NDR recherchiert und wir erklären euch jetzt, wie alles zusammenhängt. Exklusiv hier bei 10 Minuten Wirtschaft. Kurz gehört, schnell kapiert. Heute mit einer XL-Ausgabe. Uns gibt es in der kostenlosen ARD Sounds App und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Zum Thema geheimes Gas aus Russland hole ich mir jetzt gleich Jürgen Webermann aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion in den Podcast. Mein Name ist Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Jürgen.
Hi Nils.
Jürgen, du hast mit an der Geschichte recherchiert und mir das auch im Vorgespräch erzählt, aber ganz ehrlich, nimm mich nochmal Schritt für Schritt mit, weil es ist kompliziert. Du warst in Belgien, im Hafen von Seebrügge, weil dort immer wieder ein russisches Schiff anlegt und LNG ablädt, richtig?
Ja, nicht nur immer wieder, sondern in diesem Jahr waren es sogar schon mehr als 90 Schiffe, die da ihr LNG abgeladen haben. Alle aus Russland, eine ganze Menge also. Das ist ein Wert von 4 Milliarden Euro, den die da hingebracht haben, also eine ganze Menge. Mhm. Und was unsere Recherche wirklich ausgelöst hat, ist die Tatsache, dass ein wichtiger Kunde, der dort beliefert wird, ausgerechnet eine Firma ist, die dem deutschen Staat gehört.
Okay, gut. Also das ist jetzt die Kurzform. Nehme ich mal Schritt für Schritt bitte mit. Also von vorne. Ich erinnere mich an den Anfang des Krieges. Da hat Russland ja die Ukraine überfallen und die Russen, die haben dann ja auch im Zuge dessen Gas als Waffe gegen uns in Deutschland und in Europa genutzt und einfach nichts mehr geliefert, weil sie uns unter Druck setzen wollten. Dann mussten wir ja erstmal woanders Gas herbesorgen, ne? Also wir Deutschen.
Ja, genau. Und du erinnerst dich vielleicht auch an Robert Habeck. Der hat sich ja damals drum gekümmert, ist durch die Welt gereist, um andere Quellen aufzutun. Hat das auch ganz erfolgreich hinbekommen. Mhm. Und der erste Winter ohne russisches Gas, den haben wir dann ja auch halbwegs unfallfrei überstanden. Und dann hat er auch ganz klar gesagt, wir brauchen kein russisches Gas mehr.
Das war 2023.
Entsprechend sind wir im Moment nicht abhängig von russischen Gaslieferungen. Die deutschen Unternehmen kaufen aber kein LNG-Gas bei russischen Unternehmen oder in Russland ein.
So, und das, was er hier sagt, das stimmte damals zu dem Zeitpunkt auch. Aber dann passierte zeitgleich fast etwas ziemlich Merkwürdiges, wovon auch niemand was mitbekommen hat. Nils, vielleicht erinnerst du dich noch an die russische Gazprom.
Ja klar, das ist doch diese riesige staatliche russische Firma, die das Gas nach Deutschland verkauft hat. Und die waren auch sogar Sponsor, ne, von Schalke 04. Also ja, schon bekannt.
Genau, Schalke 04 war es damals und das war eine Tochterfirma der Gazprom hier in Deutschland. Die hieß dann auch passenderweise Gazprom Germania.
Natürlich.
Und als dann nach dem Kriegsbeginn alles ganz schnell gehen musste, da hatte Russland eigentlich versucht, die totale Kontrolle über diese Gazprom Germania auch zu erlangen. Eine ganz skurrile Geschichte auch. Und da musste die Bundesregierung ganz schnell handeln, um sie dem Zugriff der Russen zu entziehen. Dann haben sie also über in einer Nacht- und Nebelaktion, kann man sagen, haben sie die Gazprom Germania verstaatlicht und auch umbenannt in Sefe.
Ich erinnere mich. Und diese Sefe, das ist doch jetzt die Firma, um die es geht, ne? Weil da Sachen abgegangen sind, die ihr recherchiert habt, die, ich sag jetzt mal so, die kann man mal hinterfragen, ob das so in Ordnung ist.
Genau, so sieht's aus. Die Chefs der Sefe, die hatten auch tatsächlich eine ganze Menge Probleme oder auch Altlasten, je nachdem, wie man will. Und ein Problem war zum Beispiel, dass die Russen nach der Verstaatlichung ziemlich sauer waren und erstmal gesagt haben, okay, wenn wir keinen Zugriff mehr auf diese Firma haben, dann boykottieren wir sie und zwar komplett und liefern auch gar nichts mehr.
Ja gut, die waren sozusagen beleidigt auf der großen Weltbühne, ne? So ist Weltpolitik.
Ja, immer schön kompliziert und die Sefe, die saß dann auch noch auf so alten Verträgen, die sie auch noch irgendwie im Blick behalten mussten aus diesen Gazprom-Zeiten, zum Beispiel auf einem alten Vertrag mit einem Kunden in Indien, den hatten die immer schön aus Russland beliefert, ist ja auch klar, ne, war ja auch die frühere Gazprom, aber das ging natürlich jetzt nicht mehr so einfach, weil die aus Russland eben auch kein Gas mehr bekommen haben. Die Inder aber, die haben ziemlich Stress gemacht und da haben die Manager der Sefe wieder angefangen mit den Russen zu verhandeln, ob man nicht vielleicht doch die Lieferungen aus Sibirien wieder aufnehmen könnte, einfach auch um die Inder vielleicht beliefern zu können.
Ja, aber das passt doch gar nicht richtig zusammen. Also ich meine, wir hatten ja einen Wirtschaftsminister damals, Robert Habeck, der gesagt hatte, nee, eigentlich brauchen wir kein russisches Gas mehr, wir schaffen es auch ohne. Der ist ja auch für die Sefe zuständig, aber jetzt sagst du mir, die Sefe hat doch wieder versucht sozusagen mit Russland anzubandeln. Warum denn? Also ich meine, wir hatten ja die Alternativen doch schon aus Norwegen, aus Katar, aus den USA. Wie passt das dann irgendwie am Ende zusammen?
Ja, genau das haben wir uns auch gefragt. Zum einen, wie kann es sein, dass der zuständige Minister Robert Habeck sich ganz klar für die Ukraine einsetzt, alles dafür tut und seine eigenen Gasmanager, für die er eigentlich zuständig ist, dann mit irgendwelchen Russen verhandeln über Gaslieferungen. Das heißt ja auch Milliarden für Putins Kriegskasse. Und das andere ist tatsächlich die Frage, warum die Seefe nicht das Gas woanders her gekauft hat. Weil damals 2023, da gab es jetzt nicht mehr die krasse Knappheit oder so. Die Preise waren auch wieder auf Vorkriegsniveau. Das heißt, es gab genug Flüssigerdgas auf den Weltmärkten. Die hätte es auch woanders her beschaffen können. Und wir haben so Lieferdaten, die zeigen, dass sie es auch gemacht haben, tatsächlich.
Okay, also die Seefe hat Gas von woanders besorgen können, hat sozusagen damit ihren indischen Kunden zufriedengestellt. Aber am Ende hat sie dann trotzdem auch Gas aus Russland gekauft, hast du gesagt. Und dieses Gas landete dann auch in Europa, in den europäischen Gasnetzen. Jetzt frage ich mich so ein bisschen die ganze Zeit, warum haben die das gemacht? Also sie haben das Gas aus Russland geholt, obwohl sie auch Gas woanders bekommen haben. Wo war die Notwendigkeit?
Ja, ich glaube, das Gas aus Russland, das war einfach ein bisschen billiger. Und der Transportweg von Russland nach Europa, der ist einfach auch noch mal kürzer als der Transportweg von Europa nach Indien. Da macht es mehr Sinn, wenn man Indien aus anderen Quellen beliefert, zum Beispiel in Afrika oder so. Dann ist es nicht so ein langer Weg für die Tankschiffe. Ne? Ist dann also alles auch ein bisschen billiger. Deshalb glaube ich schon, dass es auch um betriebswirtschaftliche Bilanzen geht und die Seefe ihre Bilanz einfach natürlich so schön wie möglich gestalten wollte und möglichst auch das ohne Risiko. Ne? Also ist ja nicht so, dass der Markt damals komplett risikofrei war. Wir hatten ja 2022 eine Gasknappheit, 2023 zwar nicht mehr, aber das Risiko war noch da und das hatten die natürlich auch im Blick. Das sind die Motive, die ich mir vorstellen kann. Wir haben die Seefe gefragt, aber da hat sie uns keine Antwort gegeben.
Du hast eben Bilanz gesagt, das ist doch aber auch eine schöne Bilanz für Russland, oder? Ich meine, die verdienen ganz gut an dem Gas, das sie verkaufen, dann eben auch an uns, weil es nah dran ist. Und dann frage ich mich aber die ganze Zeit, Moment, aber Russland hat doch uns bzw. die Seefe sanktioniert. Wie hat das dann geklappt?
Ja, das ist eine gute Frage. Einfach hätte die Seefe auch sagen können, wir machen jetzt hier nichts mehr, dann gibt es zwar kein Gas für uns, aber wir müssen auch kein Geld nach Moskau überweisen. Was sie aber gemacht haben, sind nach Dubai geflogen, haben dort einen russischen Gasmanager getroffen, der auch noch ein Vertrauter von Präsident Putin ist. Und kurze Zeit später haben die Russen dann tatsächlich die Sanktionen gegen die Seefe wieder aufgehoben.
Alter.
Und so eine Entscheidung fällt einfach nur im Kreml.
Also da war jemand von der Seefe so richtig hinterher, oder?
Ja, genau. Das klingt genau so. Nach dem, was wir recherchiert haben, zeichnet sich genau dieses Bild. Ob es möglicherweise noch andere Motive gab, das wissen wir nicht. Wir haben der Seefe insgesamt 34 Fragen geschickt und keine einzige wurde so richtig konkret beantwortet. Und da bleibt natürlich auch noch ein bisschen die Frage, irgendwie haben die das Wirtschaftsministerium vernünftig informiert über all das, was sie da gemacht haben zum Beispiel. Ne? Denn dass es politisch heikel war, das war denen schon selber klar. Das geht aus den Unterlagen, die wir recherchiert haben, auch ganz eindeutig hervor. Da haben sie gesagt, wir müssen uns eine Geschichte überlegen für das Wirtschaftsministerium.
Und die Geschichte, das ist dann eben das mit den Lieferverpflichtungen nach Indien, ne? Also da klingt ja für mich jetzt schon durch, die wussten schon, das ist alles eine heikle Nummer. Was sagt denn das Bundeswirtschaftsministerium dazu? Ich meine, die Seefe, die ist doch denen unterstellt, gehört zu 100% dem Staat. Die müssen bei sowas doch ausrasten.
Ja, wir haben die auch angefragt. Wir haben auch Robert Habeck angefragt. Er wollte nicht mit uns reden. Das Wirtschaftsministerium sagt, naja, die Seefe ist halt privatwirtschaftlich organisiert. Die handeln eigenverantwortlich und tun so, als ob das einfach eine Unternehmenssache sei.
Das klingt für mich jetzt so ein bisschen so, als wenn die entweder gar nicht wissen oder wissen wollen, was die Seefe tut, oder? Was meinst du?
Ja, schwer zu sagen. Komisch ist es schon mit dieser Betonung auf dieses Privatwirtschaftliche. Das hatten wir schon mal mit den Nord Stream Pipelines zwischen Russland und Deutschland. Da hat die Bundesregierung ja auch immer gesagt, das sei ein privatwirtschaftliches Projekt. Aber wir wissen natürlich inzwischen, dass Russland Gaslieferungen auch als Machtpolitik und auch als Waffe sieht, die sie gegen uns richten kann.
Das haben wir erlebt, ja.
Genau, und deshalb hat uns die Antwort des Ministeriums schon ganz schön verwundert auch irgendwie, weil eingreifen können sie schon, auch in die Geschäfte der Seefe. Und in einem anderen Fall war es zum Beispiel so, da steckte jetzt nicht die Seefe hinter, aber ein russisches Gasschiff wollte hier in Norddeutschland ein Terminal anfahren. Und da hat das Ministerium frühzeitig gesagt, no, 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 das geht nicht, fahrt mal schön woanders hin. Also So ganz machtlos sind die da nicht.
Ja, die haben gezeigt, dass sie es eigentlich können, ne? Aber sag mal, Jürgen, damals, es brach ein Krieg aus. Wir haben Russland boykottiert, Russland hat uns boykottiert, beziehungsweise die Sefe. Das ging ja alles so hin und her. Hätte man nicht einfach sagen können, bei diesem ganzen Gewusel, bei einem frisch ausgebrochenen Krieg, okay, so ist das einfach, wir können nichts machen und sind die Hände gebunden?
Ja, genau. Die Sefe hätte auch einfach stillhalten können. Das ist genau die Kernfrage, die wir uns auch gestellt haben. Und wir haben der Sefe ganz viele Fragen gestellt, aber so eine richtig konkrete Antwort gab es von der Sefe nicht.
Sie hätten nur den Stress mit dem Kunden in Indien aushalten müssen, aber na gut. Aber sag mal, wir reden ja die ganze Zeit auch über Geld. Und ich habe eine Frage. Wie viel Geld ist denn überhaupt seitdem von der Sefe, also von einem deutschen Unternehmen in deutschem Staatsbesitz, nach Russland jetzt geflossen?
Gute Frage, das haben Analysten von Greenpeace auch mal versucht auszurechnen. Die haben sich also alle Lieferdaten angeschaut, haben dann geguckt, wie viel Wert bringt das wohl, wie viel Profit und was für Steuereinnahmen für den russischen Staat. Und die kamen bei der Sefe auf 1,5 Milliarden Dollar Ui. Bis Ende 2024. Inzwischen müsste es eigentlich noch mal deutlich mehr sein. Und die haben dann umgerechnet, was man sich dafür eigentlich alles so Schönes kaufen kann an Militärtechnik. Das wären dann zum Beispiel 40.000 Shahid-Drohnen oder 1,5 Millionen Artilleriegranaten. Also schon eine ganze Menge Zeugs für dieses Flüssigerdgas. Und daran sieht man eigentlich ganz gut, dass man damit den Krieg durchaus verlängern kann und dass das Gas am Ende für uns als Land, als Deutschland eben nicht so billig ist, weil wir sind der größte Unterstützer der Ukraine. Und je länger dieser Krieg dauert, desto teurer wird es natürlich auch für uns.
Ja, wir schneiden uns damit eigentlich ins eigene Fleisch, ne? Also ich meine, wir schicken Geld nach Russland über die Sefe und gleichzeitig unterstützen wir Ukraine auf der anderen Seite mit wirklich sehr viel Geld. Also das ist kein guter Plan. Vielen Dank für diese ganzen Informationen und für diese ausführliche Recherche. Das war Jürgen Webermann aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion.
Sehr gerne.
Boah, ganz ehrlich, ich bin mindblown von dieser Geschichte. Und ich frage mich auch so ein bisschen, welche Rolle spielt denn eigentlich das Bundeswirtschaftsministerium genau? Welche Rolle spielt Ex-Minister Robert Habeck und weiß vielleicht sogar Katharina Reiche was von alledem? Oder hat diese Sefe einfach so ihr Ding gemacht? Sebastian Rötters von der Nichtregierungsorganisation Urgewalt, der beobachtet die Geschichte auch schon lange und hat es, wie ich finde, ganz gut auf den Punkt gebracht.
Die große Frage, die sich da manchmal stellt, wenn ich mir so die ganze Geschichte mit der Sefe anschaue, man weiß nicht so genau, wedelt da eigentlich der Schwanz mit dem Hund? Ne? Also ist es wirklich das Wirtschaftsministerium, was bei der Sefe irgendwie sagt, wo es langgehen soll? Oder ist es umgekehrt? Politisch ist es definitiv ein Skandal.
Wie es weitergeht, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden hier bei 10 Minuten Wirtschaft. Kurz gehört, schnell kapiert. Abonniert uns einfach und ihr verpasst keine Folge mehr. Für heute sind wir fertig. Mein Name ist Nils Walker. Macht es gut. Tschüss.